Der Rollator rostet. Die mutmaßlichen Reichsbürgerputschisten um Prinz Reuß brauchen ihn nicht mehr. Sitzen sie doch seit Jahren in U-Haft. Ihre Inhaftierung jährt sich jetzt zum dritten Mal. Ein außergewöhnlicher Vorgang ist die Dauer von U-Haft in Deutschland doch im Grunde auf 6 Monate begrenzt. Es sei denn, es treten außergewöhnliche Umstände ein, wie eine besondere Gefahr, die von dem Angeklagten ausgeht oder so. Gelegentlich werden aufgrund dieser Regelungen sogar Schwerverbrecher freigelassen, weil man sie einfach nicht mehr einsperren darf. Anders bei dem großen Prozess um Prinz Reuß. Hier sterben die ersten Angeklagten bereits weg. Nun hat einer der Inhaftierten einen handgeschriebenen Brief an J.D. Vance geschrieben, um ihn auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Dieser Brief wurde von der Gefängnisleitung zurückgehalten, weil er angeblich staatsgefährdendes Potenzial habe. Wir erleben also ungeahnte, fast totalitäre Umstände im Zusammenhang mit diesem Prozess. Ich frage den Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier, der direkt involviert ist, wie das alles sein kann. Lieber Herr Sattelmeier, wie ist es denn in der U-Haft? Dürfen da tatsächlich Briefe abgefangen werden?
Ja, schönen guten Abend, Herr Winter.
Schönen guten Abend.
Schönen Dank für die Einladung. Ja, natürlich dürfen Briefe abgefangen werden, wenn das eben so vom Gericht hier wie in dem vorliegenden Fall angeordnet wird, weil hier möglicherweise dadurch einer Verdunklungsgefahr entgegengetreten werden soll. Und es wird alles fleißig gelesen. Da gibt es Leserichter, in dem Fall am zuständigen Amtsgericht in Darmstadt. Der Leserichter liest das alles, bewertet das und gibt dann gegebenenfalls frei. Oder aber Briefe werden zurückgehalten. Und das ist ja hier auch passiert in der Sache. Aber das hat dann gar nicht der Leserichter entschieden, sondern das war die Leitung der Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt.
Aha, und das ist also ein normaler Vorgang. Wir dachten jetzt alle, okay, das ist ein Skandal. Es gibt sogar im Knast Briefgeheimnis, dachten wir vielleicht alle, aber das ist dann wohl doch Illusion gewesen, nicht?
Das ist richtig. Wenn Sie in Untersuchungshaft sitzen wegen des Verdachts einer terroristischen Vereinigung anzugehören, dann haben Sie hier einen absoluten Jackpot gezogen. Dann wird Ihnen ziemlich alles entzogen, was Sie noch an Grundrechten haben, inklusive natürlich auch Ihrer Freiheit. Und da gehört an auch das Briefgeheimnis dazu, tatsächlich so. Ist das so? Und ganz, ganz viele andere Sachen werden auch noch erschwert. Wenn Sie zum Beispiel Besuch empfangen, wird der abgehört, beziehungsweise da sitzt dann auch ein Beamter des Landeskriminalamtes dabei, der dann auch fleißig zuhört, vor allen Dingen, was da gesprochen wird. Und Sie dürfen auch nicht einfach so Sachen übergeben. All das ist alles nicht erlaubt. Das geht dann bis dahin zu dem Umstand, dass Untersuchungshäftlinge nicht mehr über ausreichend Unterhosen verfügen. Nach 3 Jahren können da schon mal ein paar kaputt gehen, so wie in dem Falle hier ist es auch passiert. Und dann wird es schwer, an Ersatzunterhosen zu kommen. Also all das sind die alltäglichen Probleme eines Untersuchungshäftlings, der jetzt fast 3 Jahre in Untersuchungshaft verbringt.
Bevor wir zu dieser Dauer kommen, klären Sie mich bitte auf, weil ich noch nie in Untersuchungshaft war. Das ist also kein Schnack wie eine normale Haft, wo man sagt, okay, da gibt's Aufschluss, da wird gearbeitet, da kann man im Gang rumlaufen oder so, sondern U-Haft ist so eine Art Einzelhaft oder was?
Ja, grundsätzlich ist natürlich Haft ist immer Freiheitsentzug, ganz klar. Und ich will auch gar nicht verhehlen, dass die Unterbringung in Haftanstalten als System im System hier durchaus ihre Berechtigung haben. Also da sind wir uns natürlich im Klaren drüber. Nur das Problem ist immer, wie weit wird hier noch rechtsstaatlich gehandelt? Also inwieweit sind Maßnahmen verhältnismäßig? Und darum geht es letztendlich ja. Und tatsächlich ist es so, dass in der U-Haft jetzt gerade hier erschwerend hinzukommt, dass hier sehr wenig Freizeit, so heißt das tatsächlich, gewährt wird. Das heißt, man sitzt in der Regel mindestens 22 Stunden in der Zelle. Dann hat man 1 Stunde Hofgang, die muss gewährt werden, also frische Luft schnappen heißt das dann. Und dann gibt es noch 1 Stunde zusätzliche Freizeit am Tag. Da muss man dann so Sachen machen wie duschen, einkaufen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Sachen sich zu kaufen, zuzulegen. Das war es dann. Ja, also 22 Stunden sitzt in dem Falle hier der Mandant tatsächlich in der Zelle mindestens. Es sei denn, es gibt nicht genug Personal und dann fällt auch schon mal die Stunde Freizeit auch noch aus. Dann kann man noch nicht mal duschen. Hinzu kommen dann auch Umstände, wie das Duschen kaputt sind, dass man dann nur über eine Warmdusche verfügt hier. Das kann auch schon mal vorkommen. Das hängt dann eben auch an der Personalstärke und auch an den technischen Möglichkeiten, die vielleicht gar nicht mehr vorhanden sind und die auch nicht in oder in Angriff genommen werden, dass man die verbessert. Also das auch, ist auch ein großes Thema immer wieder, ja.
Ja, und wie bringe ich die Zeit rum? Habe ich Medien, habe ich Bücher?
Ja, also auch da muss man wieder unterscheiden. Ja, es gibt tatsächlich so, man hat einen Fernseher, da kann man tatsächlich für, ich glaube in dem Fall waren es 7,50 Euro im Monat, kann man dann hier entsprechend konsumieren, Fernsehen konsumieren. Das ist natürlich jetzt nicht Internet, also das gibt es nicht. Und es gibt dann ARD, ZDF, ich glaube RTL und so weiter, was man da eben so kriegt, das kann man machen. Und darüber hinaus sicherlich auch noch Radio hören, allerdings nicht DAB+, sodass der Mandant hier in dem Falle uns hier gerade nicht hören kann. Also so weit geht die Liebe dann doch nicht. Und ja, es gibt Bücher. Natürlich kann man sich Bücher bestellen, aber auch da wird genau geschaut, welche Bücher man bestellt, beziehungsweise man muss eben gucken, dass man, Bücher darf man nicht geschickt bekommen. Das ist grundsätzlich, wird das abgelehnt in dem Falle tatsächlich. Also Druckerzeugnisse, fertige Druckerzeugnisse gelangen nicht zum Mandanten, weil da könnten ja irgendwelche geheimen Botschaften drinstehen. Das ist untersagt und der muss dann über eine Bücherei, die vielleicht in der Nähe ist, oder eine Buchhandlung, muss er dann bestimmte Bücher, die er haben möchte, muss er die bestellen. Und dann gibt es eben noch andere Möglichkeiten, sich mal mit einem Wasserkocher, der tatsächlich vorhanden ist, mal einen Tee zu machen oder so. Aber das war's. Ja.
Genau. Und wenn der Justizapparat Sommerferien hat, dann sitzt man halt da drin und wartet ab, bis die wieder aus dem Urlaub kommen.
So in etwa, ja. Das ist hier in dem Falle in Frankfurt tatsächlich jetzt zum dritten Mal passiert. Also es gibt dann drei Perioden in diesem Verfahren. Wir haben ja seit Mai 2024 verhandeln wir hier schon. Und es gibt dann regelmäßig Urlaubszeiten von 3 bis 4 Wochen. In diesem Jahr waren es eben dreimal, war es dreimal soweit. Also schön im Frühling, im Sommer und im Herbst. Und hinzu kommen ja dann auch noch Erkrankungen, das heißt, Verhandlungen fallen aus aufgrund von Erkrankungen von beteiligten Prozessmitgliedern hier. Also in dem Falle war es häufig auch, dass Personen aus dem Senat tatsächlich erkrankt waren, so wie heute auch. Ich hätte eigentlich heute Prozesstag gehabt, allerdings sind die beiden Prozesstage in dieser Woche aufgehoben worden wegen der Erkrankung eines Senatsmitglieds. Das war vor 2 Wochen schon mal der Fall. Und tatsächlich war es aber auch letzte Woche dann so, dass tatsächlich auch mein Mandant erkrankt war. Es kann ja auch schon mal passieren, dass bei 9, ich will nicht sagen höher Betagten, aber doch nicht mehr ganz so jungen Angeklagten hier der eine oder andere auch mal in der Winter- oder Herbst- und Winterzeit mal erkrankt und deswegen hier auch tatsächlich weitere Ausfälle zu verzeichnen sind. Und da ist im Moment das Ganze schon sehr erheblich, was das Fortkommen des Verfahrens angeht.
Ja, wir haben ja alle den Ballwegprozess erlebt, ja. Ewig U-Haft für 1879. Was geht da jetzt in Frankfurt vor? Die dahinterstehende Frage ist natürlich, darf man Leute so lange in U-Haft behalten? Darf man sie so behandeln? Man hört, dass sie quasi in Handschellen vorgeführt werden und vorher Analuntersuchungen über sich ergehen lassen müssen, wenn sie in den Gerichtssaal kommen. Was passiert da? Was ist da Ihr Eindruck?
Also wir hatten hier in diesem Verfahren in Frankfurt hatten wir Glück, weil tatsächlich die Angeklagten nicht in Handschellen vorgeführt werden, nicht in Fußfesseln. Die werden eben immer ganz einzeln vorgeführt, an beiden Seiten dann ein Justizwachtmeister, der sie dann reinführt. Insofern ist das relativ human, muss ich sagen. Allerdings gab es zu Beginn hier tatsächlich auch diese Nacktuntersuchung mit dem Hineinschauen in Körperöffnungen tatsächlich. Und können sich ja vorstellen, dass das eine sehr erniedrigende Maßnahme ist und die ist auch tatsächlich nur in Ausnahmefällen zulässig. Da gibt es auch entsprechende Rechtsprechung zu. Und dort, das haben wir damals, das war eben noch großes Thema im Mai und Juni, weil das natürlich auch sehr belastend ist für die Angeklagten. Und das haben wir dann thematisiert und tatsächlich hat das auch öffentlichen Anklang gefunden und es wurde dann von heute auf morgen eingestellt, was natürlich auch richtig ist, weil wir verwiesen haben auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das ist nicht erlaubt, nur in Ausnahmefällen und das wurde hier pauschal angeordnet. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass das hier jetzt bei Besuchen wieder der Fall ist, zumindest in Weiterstadt bei meinem Mandanten. Allerdings ist es natürlich so, klar, man ist hier als U-Häftling Einschränkungen unterlegen, obwohl man natürlich hier sich ganz gerne immer auf die sogenannte Unschuldsvermutung bezieht. Man muss sich klar darüber sein, dass die Untersuchungshaft ja allein dem Zweck der Verfahrenssicherung dient. Das heißt, es ist ja keine vorweggenommene Strafe. Und es müssen bestimmte Gründe vorliegen, die eben die Untersuchungshaft rechtfertigen. Es müssen ein dringender Tatverdacht gegeben sein, immer. Und natürlich auch ein Haftgrund. Und ja, in dem Falle hier wird Fluchtgefahr immer wieder weiter angenommen, aber auch Verdunklungsgefahr spielt eine Rolle. Und wir haben noch die Besonderheit, dass tatsächlich in der StPO es eine Vorschrift gibt, die sagt, selbst wenn diese entsprechenden Gründe nicht vorliegen, dann darf man aber, wenn es sich um ein Verfahren nach § 129a StGB handelt, darf man trotzdem in U-Haft genommen werden. Ja? Dennoch muss diese, das steht im 112 Absatz 3, da steht es ganz klein drin, das weiß natürlich kaum einer, das sind ja Terroristen, die da vor Ort vor Gericht stehen.
Ach so, und, ja genau. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Inwiefern, Sie beobachten es ja hautnah, weil Sie an diesem Prozess beteiligt sind, inwieweit werden hier die Regeln schikanös angewendet?
Ja, also ich will jetzt da nicht alle über einen Kamm scheren. Mein Mandant berichtet durchaus auch von einer guten Behandlung. Ja? Also einem respektvollen Umgang mit ihm, insbesondere auch durch die Beamten, die ihm da am nächsten sind. Also das hat sich auch im Laufe der Zeit durchaus, möglicherweise auch durch den Eindruck, den der Prozess hinterlassen hat und auch die Angeklagten hinterlassen haben, die ja eigentlich alle ganz vernünftig sind und immer brav aufstehen, wenn der Senat hereinkommt, so wie man es ja eigentlich auch tut. Und nicht irgendwo rumkrakehlen und Zucht und Ordnung noch herrscht und die dem auch nachkommen, hat sich das möglicherweise auch ein bisschen zum Positiven gewendet. Insofern hat Schikanen kann man eigentlich nicht sagen. Nur es werden eben Dinge nach wie vor gemacht, die in meinen Augen nicht rechtsstaatlich sind, nicht rechtsstaatlichen Ansprüchen genügen. Wie eben zum Beispiel jetzt nach Besuchen muss ich mein Mandant wieder vollständig entkleiden vor Beamten und wird durchsucht. Zwar nicht so intensiv in die Körperöffnungen, aber gleichwohl ist das natürlich eine Maßnahme, die belastend ist und die ich auch jetzt zur gerichtlichen Entscheidung gestellt habe. Ich warte doch immer auf einen entsprechenden Beschluss des Senats, denn der ist ja dafür zuständig. Und das ist nach 3 Jahren schon sehr belastend. Ich will noch mal
ganz klar sagen. Warum dauert das so lang? Warum dauert das so lang? Was ist da los? Sind das solche Terroristen? Ich meine, Sie haben ja Einblick in die Aktenlage. Es wird ja so getan, als wäre das die RAF 2 und als würden die sofort einen Mord begehen, sobald sie rausgehen. Das ist doch, also ich denke mal, der normale Zuschauer denkt doch, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, die da beteiligt sind. Das so lange hin und durch die Erfahrung mit dem Ballweg-Prozess und so weiter ist natürlich dieser Eindruck auch nicht so weit hergeholt. Ne?
Naja, das stimmt schon. Ich will mal vorweg schicken, das wurde ja sehr großes Promörium um den Fall gemacht. Das war ja, wurde ja medial sehr schön aufbereitet. Ist in dem Verfahren auch zur Sprache gekommen, dass bereits vor dem Eintreffen der Beamten die Presse bei Prinz Reuß da vor der Tür gestanden hat. Also das ist so ausgesagt worden. Also wo hatten die vorher schon Einblicke in das, was da gleich kommen wird. Also und da könnte man natürlich annehmen, dass das Ganze, wie ich mal sage, too big to fail ist. Das heißt also, wenn der Prozess scheitert, wirft das sicherlich kein sehr gutes Licht auf diejenigen, die ihn angestoßen haben. Das möchte ich jetzt mal vorweg schicken. Insgesamt ist das natürlich deswegen sehr mühsam, weil wir hier mehr oder weniger hier nur ein Gedankenverbrechen haben. Das heißt, die haben sich getroffen oder soll sich getroffen haben und irgendwelche Dinge verabredet haben, die ja nicht eingetreten sind. Insbesondere geht es ja hier um eine ominöse Allianz, die aus 1 Million ausländischen Soldaten bestanden haben soll, möglicherweise auch Mitglieder haben sollte, die nicht ganz irdischer Natur waren und die es ja gar nicht gab. Ja,
ja.
Das ist
so. Ja, ja.
Die gab es ja nicht. Diese Allianz gab es nicht. Insofern gab es ja auch keine nach außen gerichteten Taten, die eine gewisse Gefährlichkeit erkennen ließen. Das muss man ja so klar sagen. Also objektiv eine Gefährlichkeit von dieser Gruppe ist zumindest auch zu dem Zeitpunkt der Festnahme am 7. Dezember 22 ja gar nicht festzustellen gewesen. Da, interessanterweise ist ja heute der Fall der Hammerbande in Dresden auch eröffnet worden. Da geht es um knallhart Mord, also Mordversuche, um schwere Körperverletzungen, die sind ja messbar. Ja. Und das ist hier eben in dem Falle ganz anders. Die berühmte Gerichtsreporterin Frau Gisela Friedrichsen hat ja mal geschrieben, und sie haben noch nicht einmal eine Fensterscheibe eingeschlagen.
Also das ist, lieber Herr Sattelmeier, das ist wirklich sehr interessant. Ich sehe schon, das spielt arg ins Absurde hinein. Das wissen Sie ja wahrscheinlich am allerbesten. Und ich bin sicher, dass wir noch öfters drüber sprechen werden, über diese Geschichte. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie mir da schon einigermaßen helfen konnten, wie das da aussieht in diesem Prozess. Ganz, ganz herzlich. Vielen Dank.